Hey, ich bin Christoph Düller, PPC Teamlead bei Klicks Digital. Wenn du wissen willst, wie du in deinem Google Ads Account die größten Performance-Hebel schnell und effizient findest, dann bleib unbedingt dran. Ich teile heute mit dir meine Insights aus hunderten Google Ads Audits und vermittle dir einen klaren Leitfaden, wie du das Maximum aus deinem Budget herausholst. Let's go!
OMT.
Dann gehe ich eigentlich Step by Step weiter vor, gehe tiefer rein in die Themen und mache mir in der Regel erstmal eine Priorisierung. Ganz einfach nach Ad Spend, das, was am meisten Geld ausgibt, da liegt dann in der Regel das meiste Potenzial für Fehler. Und da gehe ich dann natürlich rein und schaue mir an, okay, woran kann das liegen? Und das ist so ein bisschen der Grundansatz.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Christoph, wir steigen direkt ein. Wir haben heute das Thema das perfekte Google Ads Audit. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ein sehr operatives Thema. Du hast einen Artikel dazu bei uns geschrieben. Ich fand, das war ein Thema, das müssen wir mal hier im Podcast aufgreifen. Deswegen starte ich mit der ersten Frage. Warum sollte man oder Frau oder Unternehmen regelmäßig seinen Google Ads Account auditieren bzw. auditieren lassen?
Ja, hi Mario. Danke erstmal für die Einladung. Ist eine Frage, die kriegen wir tatsächlich auch sehr oft von Kunden. Wir kriegen die auch intern tatsächlich im Team. Warum brauchen wir überhaupt Google Ads Audits? Aus meiner Sicht sind das zwei Punkte, die entscheidend sind. Der erste größere Punkt ist so ein bisschen das Thema. Operatives Arbeiten bewirkt immer, dass man einen sehr fokussierten Blick auf Themen hat. Und ich finde, so ein Audit hilft extrem dabei, einfach mal rauszuzoomen, ein bisschen das Big Picture von der ganzen Thematik in den Fokus zu rücken und da dann auch ein bisschen die Balance zu schaffen. Weil für mich ist auch so ein Google Ads Erfolg immer einen Mix aus eben Big Picture und der detaillierten Optimierung in einem Account. Und ich meine, PPC an sich ist auch ein sehr datenbasiertes Thema natürlich im Idealfall. Es ist natürlich aber auch so, wenn jetzt ein PPC-Manager dir sagt, er ist immer 100% nur datenbasiert unterwegs, dann lügt er meiner Meinung nach. Das heißt, es gibt durchaus auch mal Optimierungshypothesen, in die man sich verliebt, Accountstrukturen, in die man sich verliebt und an denen man dann ein bisschen länger festhält, als man eigentlich sollte. Und auch da hilft dann natürlich so ein Audit, einfach mal einen Cut reinzuziehen und mal wirklich zu hinterfragen auf Basis von den Daten, passt das eigentlich noch, was ich mir hier zusammengebaut habe. Genau, der zweite Punkt, den ich auch noch habe, ist natürlich, Google ist ein lebendes Konstrukt. Also es ist durchaus so, dass das, was wir heute als wichtig und richtig in einem Account erachten, morgen schon wieder ganz anders aussehen kann. Also wir hatten ja allein im letzten Jahr, wenn man so ein bisschen Review macht, was eigentlich an Änderungen in Google Ads reingeflogen ist, sehr, sehr viel, was da passiert ist. Wir haben auch jetzt wieder Ankündigungen, dass es neue Match-Types vielleicht geben wird. Und da muss man natürlich schauen, dass man als Manager von so einem Account A immer auf der Höhe bleibt, was diese Neuerungen angeht. Das ist maximal schwierig, aber man sollte es definitiv versuchen. Und dass man dann natürlich auch hinterfragt, okay, passt das, was ich hier in meinem Account vorliegen habe, mit diesen Änderungen gut zusammen? Das sind eigentlich so die zwei Punkte, wo ein Audit eigentlich immer sehr gut helfen kann, da Perspektive zu gewinnen.
Ja. Zum Thema SEO-Audit habe ich schon Podcasts aufgenommen und ich habe ja selbst gefühlt 100 SEO-Audits in meinem Leben gemacht. Google Ads Audit haben wir tatsächlich noch nicht behandelt. Und wir gehen jetzt, würde ich sagen, einfach mal Schritt für Schritt durch für diejenigen, die jetzt zuhören und einen eigenen Google Ads Account vielleicht haben, vielleicht auch betreuen, wie auch immer, dass die mal so eine Anleitung haben, wie man theoretisch gut vorgehen könnte. Was sind deiner Meinung nach die Bestandteile eines richtig aufgesetzten Google Ads Audits?
Also ich würde jetzt natürlich mit meiner Lieblingsantwort kommen, das kommt ganz drauf an, mache ich auch einfach mal an der Stelle.
Ich lasse dich aber damit nicht hier raus, gell? Das ist dir schon klar. Wir müssen ja schon ein Beispiel bringen.
Ja, ja, da bin ich dabei. Also kommt drauf an, meine ich vor allem in der Perspektive, wer macht dieses Audit? Wenn du jetzt als Agentur reingehst, hast beispielsweise eine Vertriebsanfrage, sollst ein Audit machen als Vorbereitung für einen Pitch, dann hast du natürlich in der Vorbereitung von diesem Audit schon nochmal ein paar Punkte, wo du dich erstmal mit dem Produkt oder der Dienstleistung auseinandersetzen musst, wo du versuchen musst, die Zielgruppe ein bisschen zu verstehen, wo du vielleicht auch mal, wenn du die Zugänge zur Verfügung hast, in eine Search-Konsole reinschaust, in Sistrix schaust, GA4 dir anschaust. Das ist einfach so ein generelles Gefühl für das Thema bekommst, weil dann natürlich auch die Einordnung von dem, was du in dem Account selbst siehst und analysierst, viel besser funktioniert. Wenn du das als Person machst, dieses Audit, was schon in dem Account drin ist und operativ arbeitet und vielleicht auch sogar in-house, da die das Produktwissen hast, dann sind es eigentlich auch wieder so 2 bis 3 Themenbereiche, die man sich anschauen sollte, wo man dann tiefer reingehen sollte. Das ist zum einen natürlich das Tracking-Setup, also Datenbasis ist am Ende des Tages das A und O. Ohne saubere Daten sind eigentlich jegliche Optimierungsentscheidungen suboptimal, der Algorithmus kann nicht sauber arbeiten. Das heißt, das ist immer so Prio 1, dass das passt. Thema 2 ist dann für mich immer, dass ich mir anschaue, okay, wie ist die grundlegende Account-Struktur und dann auch nochmal tiefer die Kampagnen-Performance an sich, wo wir dann einfach schauen müssen, okay, passt die Struktur jetzt mit der Customer Journey zusammen? Sind die Budgets sinnvoll verteilt? Und genau, dann hat man eigentlich eine ganz gute Basis für das Thema. Und der letzte Punkt, den man sich eigentlich anschauen kann oder wo man auch diskutieren kann, ob das noch zu einem Audit gehört oder ob das dann nachgelagert eigentlich ein Thema ist, ist halt die Fragestellung, wie du den Output des Audits in eine Optimierungsroadmap überführst.
Kann man in ein paar einfachen Sätzen erklären, wie so eine gute Accountstruktur aussieht?
Jein. Also wie gesagt, das ist sehr case-spezifisch. Kommt immer drauf an, wie viel Budget hast du zur Verfügung, welche Ziele verfolgst du am Ende des Tages mit dem Account. Es gibt natürlich grundlegend Themen, die man beachten sollte, also beispielsweise mit welcher Intensität man welche Funnelstufe auch bedient. Davon leitet sich ja dann auch automatisch ab, okay, welches Kampagnenformat nutze ich dann eigentlich in meinem Account? Und so tastet man sich eigentlich Step by Step vor. Und ich sage immer meinen Kunden, je nachdem, wie viel Budget du tatsächlich hast, ist unser Ansatz immer, okay, lass uns erstmal unten in der im Funnel starten. Das heißt, Fokus erstmal auf das, was wirklich sofort messbaren Output und Business Impact bringt.
Nah am Verkauf.
Richtig,
quasi.
Genau.
Und nah am Produkt.
Genau, nah am Produkt, nah am Verkauf. Weil sobald du diese Basis gelegt hast, hast du dann natürlich auch intern vielleicht eine Argumentationskette, um zusätzliche Budgets locker zu machen, die du dann in höher gelagerte Funnelstufen schieben kannst, um ja dein Produkt, deine Dienstleistung einfach vollumfänglich zu bewerben.
Mhm. Seid ihr da eher so im E-Commerce-Bereich unterwegs oder wie ist da so die Erfahrung? Also ich meine jetzt im E-Commerce-Bereich ist einfach zu rechnen, da wird ein Produkt verkauft, ich krieg mach den Umsatz, rechne denen den Kosten entgegen, guck, ob die Marge passt, ja oder nein, und so weiter. Wenn ich jetzt natürlich über andere Maßnahmen rede, weiter oben im Funnel, dann reden wir vielleicht über, wie kann ich E-Mail-Adressen einsammeln, noch weiter oben Branding aufbauen, sieht man relativ selten, also du jetzt wahrscheinlich viel mehr als ich, aber wenn ich mal drauf achte, ich auch selbst würde immer mir schwerer tun, für Branding Geld auszugeben, wie wenn ich jetzt das direkt rechnen kann. Und so wie ich das aus Gesprächen mit Ads-Experten mitbekomme, ist das natürlich auch meistens einfacher, intern zu verkaufen. Hast ja auch schon, glaube ich, eben mal so anklingen lassen. Wie ist das denn so im Dienstleistungssektor? Also da ist ja klar, man kann dann wahrscheinlich eine konkrete Anfrage, die über ein Formular kommt, irgendwie entgegenrechnen. Im Idealfall kenne ich dann meinen Use Case und weiß pro Anfrage, die reinkommt, jede 10. schließe ich ab und so weiter und so fort. Das kann ich dann runterrechnen. Wie ist da so deine Erfahrung in Bezug auf Ads? Wird das wirklich intensiv eingesetzt oder ist das dann doch eher ein E-Commerce-Thema?
Auch da ist zweigeteilt eigentlich die Antwort. Also deine initiale Frage war ja, seid ihr eigentlich eher im E-Commerce oder eher im, sag ich mal, im Lead-Gen-Bereich unterwegs? Unser Agenturfokus, sag ich mal, so 60% Lead-Gen, 40% E-Commerce am Ende des Tages. Das heißt, wir haben beide Perspektiven drin. Und am Ende des Tages machst du eigentlich ja nicht wirklich was anders, wenn du im Lead-Gen-Bereich unterwegs bist. Du hast dann halt eine andere Kampagnenstrukturierung und optimierst dann vielleicht auch auf andere Conversion-Aktionen. Aber am Ende des Tages, ja, ist es eigentlich das gleiche Vorgehen. Unser Ziel ist erstmal Anfragen generieren. Das heißt, wir sind im unteren Funnel unterwegs mit einem Keyword-Set auch in der Bewerbung, was, sage ich mal, sehr transaktional ist und versuchen dann über das Keyword-Set wirklich Step-by-Step den Schirm weiter aufzuspielen. entspannen, vielleicht mehr in den Longtail-Bereich reinzugehen, um da zusätzliche Suchabfragen, Anfragen abzufangen, und dann vielleicht noch weiter oben im Funnel mal ein bisschen zu schauen, okay, was können wir denn noch tun, um beispielsweise auch einfach mal Traffic auf die Seite drauf zu bekommen, die wir dann wiederum in der unteren Funnelstufe über einen Remarketing neu bespielen können. Also für mich sind die Themen eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Du arbeitest halt nur mit unterschiedlichen Kampagnentypen, Formaten und so weiter.
Bearbeitet ihr auch, also ich glaube, das Tracking wird natürlich, du hast eben schon gesagt, ist die Frage, ob es noch zum Audit gehört oder nicht, aber ist natürlich enorm wichtig, dass ich hinten raus auch weiß, also kann ich es noch zuordnen, was theoretisch an Traffic oben passiert ist, führt es am Ende zu einem Lead. Ich habe jetzt gerade den Fall gehabt, da ging es weniger um Ads, da ging es um Traffic an sich auf einer Webseite, SEO-seitig war da noch nicht viel, dann kann ich natürlich mit Ads gut nachhelfen, aber da war es wirklich das Problem, dass das Personal, also im E-Commerce ist es relativ einfach, da kann ich dann schauen, wurde was verkauft, habe eine Umsatzzahl dagegen und das kann ich technisch relativ einfach abwickeln. Also gibt es auch Hürden natürlich, aber problematisch wird es dann, wenn Menschen dazukommen. Also sprich, ich habe zum Beispiel einen Dienstleistungssektor, wo ich extrem über Telefon verkaufe. So, dann müssen wir über Telefontracking nachdenken, haben wir hier schon ein, zwei Mal eine Session mit Martell so zugehabt, die ja sowas anbieten. Aber ein anderes Thema ist zum Beispiel auch, wenn ich den Vertrieb fütter mit etwas kühleren Leads, also wenn wir im Lead-Gen sind, oder wir gehen noch weiter weg, so Anbieter wie, wir nutzen LXP, also Lead Experience oder Sales Viewer oder wie sie alle heißen, wo es dann nur darum geht, zu erkennen, welche Firma hat denn jetzt auf eine Ad reagiert, und wir sind halt noch weiter entfernt von einem heißen Lead, aber trotzdem genug Material, um dass der Vertrieb hinterher telefoniert, da kommt der Mensch mit rein. Und wenn der Mensch aber dann, der Vertriebler, der vielleicht nicht das Verständnis dafür hat, wie das mit Marketing hinten, wie das Tracking, also die müssen halt geschult werden, damit das auch richtig getrackt wird, weil dann ist es nicht nur technisch, sondern es kommt die menschliche Fehlerquelle dazu. Und dann kann es ja auch theoretisch für jede Kampagne ein Problem sein. Wie sind da so eure Erfahrungen?
Ja, also es trifft es eigentlich sehr gut, was du beschreibst. Wir hatten jetzt erst just wieder den Case. Geht ja auch sehr stark in die Richtung, was du gerade ansprichst, im Lead-Gen-Bereich CRM-Integration beispielsweise in die Ad-Systeme. Da hatten wir speziell den Case, dass eben im Setup von dem CRM ein Formular falsch konfiguriert war am Ende des Tages und dann entsprechend die Leads, die über das Formular eingelaufen sind, nicht in eine vorgelagerte Lead-Übersicht reingeflogen sind und damit auch nicht für die Optimierung der Kampagne zur Verfügung stand. Und das sind schon Themen, die dann natürlich die Performance negativ beeinflussen können. Und da versuchen wir natürlich als Agentur zu beraten und zu schulen, ist aber jetzt, sage ich mal, in der Kundenbeziehung auch herausfordernd, weil dann, also das ist ja eine sehr lange Reise, die du da gehst und auch ein sehr hoher Invest, den der Kunde eigentlich zusätzlich gehen muss, den er eigentlich gar nicht gehen will, weil am Ende des Tages, du holst ja die Agentur, weil du eigentlich die Erwartungshaltung hast, okay, ich generiere jetzt hier sofort mega geilen Output, dass du intern erstmal alles
also funktioniert's halt leider nicht
immer, aufbereiten musst, ist die Herausforderung. Aber es ist definitiv ein wichtiger Punkt, den du erwähnst, den wir auch versuchen, sauber zu kommunizieren. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber das ist einfach,
wie der Kunde sich halt auch drauf einlässt.
Genau.
Ich habe einen coolen Case damals gehabt, da ging es so um Hebebühnenverleih und sowas, und die haben alles telefonisch. Also da konnte man online zwar einen Konfigurator benutzen, um die richtige Maschine rauszusuchen, aber du konntest sie auch buchen, aber es hat halt keiner getan. Also es war halt einfach, du hattest immer Angst, einen Fehler zu machen, passt das Ding wirklich, passt es nicht. Da ging es dann natürlich auch direkt um 400-500 Euro am Tag Miete oder sogar mehr, und dementsprechend war immer das Gespräch noch von wichtig. Und ganz viele haben halt einfach angerufen und du wusstest dann, haben nicht bestellt online, und du wusstest dann einfach nicht, welcher Lead oder welcher Ad-Spend, sei es jetzt auch SEO-Investitionen, aber auch konkret jetzt bei Google Ads oder Facebook Ads oder was auch immer, der geklickte Euro, wie ich so gerne sage, entgegenzurechnen, war halt ohne jetzt Beispiel einen Anbieter, da haben wir Martell so benutzt, nicht möglich. Was wir jetzt tatsächlich machen mit diesem Das kennen ja ganz viele noch gar nicht, weil es wieder so die nächste Stufe ist. Ich habe eben Marken genannt, Salesforce war bei uns sehr aktiv, wir nutzen jetzt Lead Experience, aber gibt es auch Lead Info und WireMinds und wie die alle heißen. Also wer da mal Interesse hat, kann gerne auf mich zukommen, ich kann euch da jemanden empfehlen. Aber dann jetzt auch zu sagen, okay, den Vertrieb, lass doch mal eine Stufe weitergehen und einfach mal gucken, welches Unternehmen interessiert sich denn jetzt und wo telefoniere ich hinterher? Und das kann ich natürlich mit Ads brutal gut spielen. Also ich kann ja einfach, da muss ich ja einfach nur Traffic auf die Seite bringen und dann definieren, auf welchen Seiten ist denn wahrscheinlich eine Kaufbereitschaft größer als auf einer anderen Seite. Und dann kann ich auch noch viel früher und auch vor allem meine Kampagnen viel besser validieren. Also ich kann ja dann wirklich sagen, guck mal, nicht nur der reine Verkauf hat gezählt, sondern wenn wir in so ein Attributsystem reingehen, also das Attribution ist ja immer sau schwierig, aber welcher Kanal hat jetzt wie auf etwas eingezahlt? Und das ist ja immer schwierig zu bemessen, was war SEO, was war Ads, was war hier, vielleicht waren beide Kanäle wichtig, verschiedene Touchpoints, aber kann ich vielleicht den ersten Traffic-Kontakt, in Deutschland ein bisschen schwierig mit DSGVO und nicht auf die Person, aber immerhin auf die Firma runtergemünzt, gucke auf LinkedIn, wer ist der Ansprechpartner, kann hinterher telefonieren, kann ich so eine Kampagne viel besser validieren oder für die Geschäftsführung auch als sinnvoll darstellen, als wenn ich diese Tools halt vielleicht am Ende nicht nutze.
Ja.
Wie ist da eure Erfahrung? Also ja, Unternehmen, der eine macht es mehr oder weniger, aber hast du das Gefühl, dass Unternehmen wirklich schon so weit denken?
Also kundenseitig bei uns, sagen wir, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die in die Richtung denken, ist es fast nicht vorhanden, weil du hast natürlich, wenn du das in der Form überhaupt erstmal andenken willst im Unternehmen, brauchst du ja schon einen gewissen Wissensstand tatsächlich. Und ich sag mal, Marketing-Teams in den Unternehmen, jetzt gerade auch in dem Kundensegment, in dem wir sind, ich meine, wir haben alle Kundengrößen mit drin, aber jetzt auch nicht so viele Enterprise-Kunden, würde ich sagen. Da ist es schon so gutes Basiswissen, aber dir fehlt halt auch intern der Sparringspartner, um da in den nächsten Step zu denken. Und damit ist so unser Kundenportfolio da an der Schwelle, wo wir dann auch versuchen zu supporten, wo ich auch froh bin, dass wir intern bei uns halt da entsprechende Experten haben, weil auch das ist ein Thema. Man merkt halt jetzt schon in dieser PPC-Geschichte und auch in dem Ads-Audit-Thema, man hat so viele Themen, die man eigentlich beachten muss und berücksichtigen muss. Man kann gar nicht überall der entsprechende Experte sein. Und das dann aber übergreifend sauber zusammenzuführen, das ist so die große Challenge. Und vielleicht auch noch ein bisschen ketzerische Bemerkung zu dem, was du gesagt hast. Wir waren auf der OMX letztes Jahr und da war auch, ich weiß gar nicht, wer den Vortrag gehalten hat, aber der hat genau auch so eingeleitet, im Sinne, ja, okay, welche Marketingmaßnahmen bringen jetzt eigentlich was? Ist scheißegal, war seine Aussage. Wir werden es eh nie 100% rausfinden, macht einfach alles. Also das war so ein bisschen seine ketzerische Einleitung in seinen Vortrag. Das ist natürlich für einen PPC-Manager und generell für einen Marketing-Manager eigentlich eine Aussage, die keinen Sinn macht, aber zeigt nochmal, dass die Komplexität einfach ständig steigt, es immer unübersichtlicher wird und es immer schwieriger wird, da die korrekten Entscheidungen zu treffen.
Obwohl wir ja bei uns im Bereich besser tracken können als in vielen anderen Marketingbereichen.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja. Kommen wir mal zurück zum Google Ads Audit. Audit, wie sagt man eigentlich auf Deutsch? Sagt man Audit, auf Englisch Audit, ist egal.
Ja, ich hab letztens gelernt, dass es Karussell heißt und nicht Carousel. Also es ist sehr spannend.
Ich glaube, die Leute wissen, von was
wir reden. Ich denke auch.
Wie analysiert man am besten die Accountstruktur bzw. die Performance auf ihre Schwachstellen und Potenziale?
Auch da ist es eigentlich wie so eine Zwiebel aufgebaut, würde ich sagen. Was ich immer ganz gerne mache, ist, ich gucke mir tatsächlich erstmal so ein bisschen das Big Picture wieder an, wie ich gesagt habe. Das heißt, ich muss meine Customer Journey eigentlich sauber mit einer Kampagnenstruktur abgebildet haben. Ich sehe da auch oft in der Praxis, dass es einfach so ist, dass in vielen Accounts ein genereller roter Faden einfach fehlt. Das heißt, es sind einfach mal irgendwie Kampagnen angelegt. Es ist eine PMAX mit reingeworfen worden. Brand, Non-Brand Traffic ist nicht sauber abgegrenzt voneinander. Also das ist so der erste Einstiegspunkt, dass man wirklich schaut, habe ich eine saubere, grundlegende Struktur, die auch mit meinen Zielen, die ich habe, matcht. Also und auch da ist wieder wichtig, je Funnelstufe habe ich dann natürlich auch andere Optimierungsziele im Idealfall. Da muss ich schauen, okay, kriege ich das sauber abgebildet? Und dann gehe ich eigentlich Step by Step weiter vor, gehe tiefer rein in die Themen und mache mir in der Regel erstmal eine Priorisierung, ganz einfach nach Ad-Spend, das, was am meisten Geld ausgibt, da liegt dann in der Regel das meiste Potenzial für Fehler und da gehe ich dann natürlich rein und schaue mir an, okay, woran kann das liegen, und das ist so ein bisschen der Grundansatz.
Ja, also ich bin ja ein bisschen entfernt von dem Thema, aber dieses, ich war ab und zu, wenn es um unseren Ads-Account geht, da war ich jetzt mit unserem Botschafterteam so ein bisschen drin, und ich muss ja sagen, so unterschiedliche Themen, oder hast du aus Erfahrung, bevor ich jetzt von uns zu viel erzähle, Themen, wo du sagst, das funktioniert richtig gut für euch?
Meinst du jetzt für uns als Agentur in unserer eigenen Anzeigenschaltung oder für unsere Kunden übergreifend?
Sowohl als auch. Wenn du mir die Tür so aufmachst, dann...
Ja, nein. Würde ich definitiv sagen, nein, es gibt kein Allheilmittel für Google Ads. Es gibt, wie gesagt, ein strukturiertes Vorgehen, im Idealfall unten im Funnel einsteigen. Aber du hast natürlich auch die Cross-Abhängigkeiten drin. Wenn du beispielsweise keine saubere Datenbasis hast, hast du am Ende auch keine Performance im Kampagnen-Set. Also ich würde jetzt behaupten, auch das sieht man ja öfter mal, dass es so ganz klare Skalierungsstrukturen gibt, ab welchem Ad-Spend nehmen wir welches Kampagnenformat mit dazu und so weiter und so fort. Das ist schwierig für mich, mich da, sag ich mal, drauf einzulassen, weil ich sage, man muss es wirklich kundenspezifisch betrachten, was sind die Themen, weil ja halt auch auf Kundenebene total unterschiedlich ist, was es am Ende ist, was performen kann. Also auch das sind ja Themen. Das ist ja wieder total abhängig davon, auch wie ist mein Angebot beispielsweise. Wenn mein Angebot nicht gut ist, wird auch nie die Performance in den Netz da sein. Von daher ist das schwierig.
Ich finde es immer spannend, auch dem wenig erfahren bis nicht wissenden Kunden das mal so zu offenbaren. Also wenn ich in Beispiele reingehe, wir merken zum Beispiel, wir können, wenn wir Ads schalten, genauso wie Facebook oder Google, ist jetzt da egal, für unsere Konferenzen, sehen wir ganz, ganz wenig Impact auf den direkten Verkauf, merken aber, sobald wir sie wieder abschalten, dass der insgesamte Verkauf massiv an Fahrt verliert. Das heißt, ein ganz klares Indiz dafür, dass es eine entscheidende Wirkung hat, die aber nicht der letzte Touchpoint meistens ist. Also man muss sich auch mal wirklich die Zusammenhänge rausziehen, was alles so damit zu sagen, also ich finde das immer sehr, anderes Beispiel. Wir haben zum Beispiel E-Books, wenn wir die vermarkten, es gibt welche, die funktionieren über Ads super und es gibt welche, die funktionieren über Ads gar nicht und dann gibt es welche, die funktionieren so, also dass viele Downloads passieren, die funktionieren über Ads super, aber wir verkaufen hinten dran nichts, also da ist ja meistens irgendwie noch ein Funnel hinten dran, wo der Vertrieb dann irgendwie aktiv wird und dann gibt es welche, die sehr schwach performen über Ads, aber die Sachen, die reinkommen, nach hinten raus im Vertrieb unglaublich stark sind. Und das wirklich auszuprobieren, seinen Weg zu finden und so weiter, ja, das kostet am Anfang halt auch ein bisschen Geld. Man braucht auch manchmal, eigentlich immer einen Experten, der sich mit sowas auskennt und die verschiedenen Wege auch ausprobieren kann und die Wege leiten kann und analysieren kann. Weil ich glaube, die Analyse, du hast ja schon gesagt, gehört zum Audit, ja oder nein, aber sie gehört definitiv zu einer Kampagne dazu, weil wenn du nicht mit den Daten am Ende auswertest, dann stichst du halt immer im Nebel und das ist halt total unsinnvoll. Wenn du in so einen Funnel reingehst, also ihr seid im Lead-Gen unterwegs, hast du gesagt, was sind so die typischen Maßnahmen, die im Lead-Gen gemacht werden?
Naja, also kommt ein bisschen, kommt auch, ich sag so oft, es kommt drauf an, aber es ist leider so, ja.
Es ist ja auch so, aber bringen wir Beispiele.
Also in der Regel haben wir natürlich, wenn wir jetzt mal so einen ganz klassischen Dienstleistungscase uns anschauen, ist es schon so, dass so ein bisschen Form-Submit eigentlich das ist, was immer so das Standardthema ist. Kommen dann natürlich nochmal irgendwie Soft-Conversions dazu, Seitenverwalt.
Form-Submit heißt, dass jemand ein Formular ausfüllt.
Richtig, abgesendetes Kontaktformular, das ist so ein bisschen das Thema. Das ist eigentlich so der Standard, auf den eigentlich auch in fast allen Accounts mit optimiert wird. Und je nachdem, wie gut der Kunde dann auch aufgestellt ist, geht es dann natürlich darum, dass wir die Offline-Perspektive mit reinnehmen. Das heißt, wenn er ja, sag ich mal, einen CRM hat, wo es eine native Integration gibt, einen HubSpot, einen Salesforce, dann sind das natürlich Themen, wo dann Opportunities reingespielt werden, wo dann auch generiertes Business reingespielt wird. Aber auch da ist es natürlich so, es kommt immer darauf an, wie viel Daten du tatsächlich zur Verfügung hast auf diesen Themen. Und je dünner deine Datenbasis ist, desto mehr musst du halt flexibel versuchen, deinen Weg zu finden, wie du trotzdem eine übergreifende Performance hinbekommst. Und genau, da ist es dann in der Regel so, dass schon so auch in der Anfangsphase mein Fokus ist auf Website-Conversions, dass wir wirklich Traffic generieren, dass wir qualifizierten Traffic generieren und wenn wir dann eine saubere Datenbasis haben, dass wir dann switchen.
Mhm. Christoph, du siehst es mir nach, aber ich lasse jetzt nicht locker. Bei Form-Submit, das verstehe ich, dass das oftmals der Hauptgrund ist, aber was für ein Format liegt dahinter? Also sind es E-Books, sind es direkte Kontaktformulare, sind es also wirklich nur, wo es um die Dienstleistungsanfrage geht oder sind es vielleicht Webinare oder was auch immer. Wir haben ja alle ein Formular vorne dran und man kann Daten einsammeln. Hast du irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Content-Formate, wo du sagst, die funktionieren über Ads besonders gut?
Naja, also es kommt ein bisschen drauf an, auch in welchem Kanal du unterwegs bist. Jetzt gerade im Google Ads-Bereich ist es bei uns schon so, dass da sehr stark wirklich auf die ganz normale Dienstleistungsanfrage gepusht wird beim Form-Submit. Also wir haben das eigentlich sehr, sehr selten, dass wir über den Google Ads-Kanal versuchen, Webinare zu pushen oder Downloads zu pushen. Da haben wir schon auch Cases. Aber der Fokus bei unseren Kunden, weil wie gesagt, wir versuchen so den Business Impact direkt zu generieren, ist, dass da meistens der Start bei der direkten Kontaktanfrage ist und das dann sauber abgebildet mit einem entsprechend passenden Keyword-Set. Das funktioniert eigentlich auch gut.
Da könnte ich stundenlang mit dir drüber reden. Fehlt uns noch irgendwas zum Thema Google Ads Audit, wo du sagst, da müssen wir noch drüber reden?
Naja, also ich meine, im Prinzip haben wir ja erstmal nur grob angeschnitten, was so Themen sind, Accountstruktur. Ich habe ein bisschen von der Zwiebel erzählt. Da waren wir jetzt in der äußersten Schicht unterwegs, eigentlich in der zweiten Schicht, Accountstruktur. Wir haben vorher schon gesagt, okay, Datenbasis muss passen. Das haben wir jetzt aber schon sehr stark angeschnitten. Das heißt, wenn wir so Datenbasis haben, wenn wir Accountstruktur haben, geht es natürlich schon darum, okay, Anzeigengruppenebene, Keyword-Ebene, Anzeigen-Ebene, wie sieht's da eigentlich aus? Und was ich da eigentlich immer ganz gerne mache, ist, das habe ich auch in meinem Beitrag beschrieben, ist, ich mache mir erstmal einen Export von den Qualitätsfaktoren im Konto. Also auf Keyword-Ebene gibt es ja den Qualitätsfaktor, der im Prinzip nichts anderes macht, als dir sagt, wie gut eine Suchanfrage zu einem Keyword, zu einer Anzeige und zu dem, was auf der Landingpage passiert, wie gut das matcht. Und für mich ist das ein sehr starker Indikator, ob das Konto eigentlich strukturell gut aufgestellt ist, weil wenn der schlecht ist, passt irgendwas in dieser Kette einfach nicht. Und da sehe ich dann auch...
Wobei man das jetzt nicht für den ganzen Account sich anguckt, sondern jede einzelne Anzeige, jede einzelnes Keyword, glaube ich sogar. Nee, hilf mir mal. Wie weit runter geht dieser Qualitätsfaktor?
Also ich habe ja vorhin gesagt, ich versuche das zu priorisieren. Der Qualitätsfaktor ist auf Keyword-Ebene. Das heißt, ich priorisiere erstmal, was möchte ich mir im Detail anschauen. Das ist dann die Kampagne. Dann priorisiere ich innerhalb der Kampagne natürlich nochmal, okay, welche Anzeigengruppen oder übergreifend dann, je nachdem, wie der Traffic auch ist. Und da schaue ich mir dann an, die Keywords, die in den Anzeigengruppen liegen, wie sieht es da bestellt aus.
Mhm. Qualitätsfaktor geht von 1 bis 10, richtig?
Genau.
10 ist das Beste.
Genau.
Das Schlechteste, okay. Der setzt sich zusammen aus Relevanz des Keywords, hast du eben gesagt, aus der, was auf der Landingpage steht und der Anzeige, wie gut sie es dazu passt oder irgendwas, ja?
Genau, also es ist im Prinzip so Nutzererfahrung, Anzeigenrelevanz, voraussichtliche Klickrate und das ist im Prinzip genau das Thema.
Gibt es einen Faktor, wo du sagst, okay, die Kampagne muss abgeschaltet werden?
Nee, gibt's tatsächlich auch nicht, weil auch da ist natürlich entscheidend, es gibt auch durchaus Cases, wo du auch relativ wenig Traffic einfach auf den Themen drauf hast und dann beispielsweise gar kein Qualitätsfaktor gebildet wird, das Thema aber trotzdem konvertiert. Also das musst du dann auch berücksichtigen, aber es ist für mich halt ein guter Einstiegspunkt, wo ich sehe, okay, wenn ich hier beispielsweise keinen Qualitätsfaktor habe, das aber gut konvertiert, könnte das daran liegen, dass die Kampagne oder Anzeigengruppe so strukturiert ist, dass nicht genug Traffic auf dieses Thema kommt, was ja anscheinend gut funktioniert. Und da hast du dann wieder die Abhängigkeiten miteinander.
Was wäre der nächste Schritt?
Dann schaue ich mir in der Regel an, wie so ein bisschen die Match-Types auch funktionieren in dem Account. Also man hat ja auf Keyword-Ebene verschiedene Match-Types, die man nutzen kann, die im Prinzip steuern, wie stark Google abweichen kann im Matching der Suchanfrage zu Keyword und Anzeige. Und da sieht man dann halt auch häufig so ein bisschen den Case, dass Kunden von beispielsweise Google-Ansprechpartnern auch eher im Sinne von Google beraten werden. Also ich bin, weiß Gott, kein Gegner von Broadmatch-Keywords. Bin aber der Meinung, wenn man Broadmatches nutzt, dann sollte man sicherstellen, dass die Datenbasis auch sehr gut ist, weil es sonst schwierig wird für den Algorithmus, da sauber auszusteuern und Performance zu generieren. Und da sieht man es dann halt sehr häufig, dass ein sehr wildes Matching von Suchbegriffen stattfindet, was am Ende des Tages zu einem hohen Streuverlust führt und zu einem hohen, sag ich mal, Ad-Spend, der einfach nicht zielorientiert eingesetzt wird. Das ist dann eigentlich das zweite Thema. Das heißt, ich schaue mir an Match-Types, wie performen die, sehe ich hier irgendwie Probleme und dann gehe ich rein wirklich auf Keyword-Ebene und schaue mir an, welche Suchbegriffe wurden hier gezogen, sind die sinnvoll, müssen Keyword-Ausschlüsse gesetzt werden, sind vielleicht auch Suchbegriffe eingeflossen, die eigentlich zu einer anderen Kampagne, zu einer anderen Anzeigengruppe gehören. Das heißt, da muss man dann das Thema Cross-Negative sich einmal anschauen. Also das sind dann im Prinzip wirklich auf der Detailebene die Themen, die man sich anschaut. Und wir sehen schon bei neuen Accounts, die bei uns reinkommen, dass man allein durch dieses Suchbegriffsmanagement, was nicht immer stringent durchgeführt wird, schon auch so gut 10% Performance-Steigerung reinbekommen kann, wenn man das einmal sauber umsetzt.
Wie geht ihr denn vor, wenn ihr jetzt so ein Audit fertig gemacht habt? Ihr präsentiert den dann wahrscheinlich in irgendeinem Workshop oder wie auch immer. Und wie ist dann der nächste Schritt? Also was setzt man normalerweise um? Ihr gibt dann wahrscheinlich Budgetempfehlungen, wo man hochschrauben kann, wo man runterschrauben kann. Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, so konkret, also du wirst mir wieder sagen, kommt drauf an, aber gib mir ein Beispiel, wie geht ihr dann weiter vor?
Ja, also in der Regel ist wirklich der Output von einem Audit ein priorisierter Maßnahmenplan. Das heißt, es kommt bei dem Audit natürlich ganz klar raus, wo sind die größten Baustellen in dem Account, was muss optimiert werden. Und wir wissen natürlich durch unsere Erfahrung in der Regel auch, wie wir das optimiert bekommen. Ja, ob wir das sofort allein als Agentur hinbekommen oder ob Zuarbeit vom Kunden nötig ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber das Ergebnis ist wirklich eigentlich eine priorisierte Roadmap, die wir dann zusammen mit dem Kunden umsetzen. Und wir bilden das dann bei uns natürlich entsprechend auch in einem Projektmanagement-Tool ab. Also wir arbeiten mit Jira bei uns. Und dann hast du eigentlich einen sehr guten, strukturierten Fahrplan mit entsprechenden Milestones, die dann abgeglichen werden mit dem Kunden. Hast eine Verzielung dahinter auch, was du eigentlich mit den Optimierungsmaßnahmen erreichen willst, was dann auch als als Monitoring beidseitig Kunde und Agentur dient. Und so geht's dann los. Und dann gehen wir rein und optimieren das Ganze.
Spannend. Erstmal danke für die Einblicke. Hast du zum Ende, das habe ich in meinem letzten Podcast jetzt auch immer so gemacht und mache das mit dir mal weiter, wenn du zum Ende an die User noch was richten könntest, bei einem Anwalt würde man sagen, so ein Abschlussplädoyer. Gibt es etwas, was du den Zuhörern, so einen Appell, den du denen am Ende mitgeben willst, wenn es um das Thema Google Ads Audit geht?
Ja, also vielleicht so tatsächlich, seid mutig und seid ehrlich zu euch, weil ich habe es einleitend gesagt, man verliebt sich ganz gerne in gewisse Ansätze und in gewisse Strategien und stellt dann bei so einem Audit fest, naja, war nicht die allerbeste Idee. Das heißt einfach mutig sein, ehrlich sein und dann auch konsequent sein, entsprechende Entscheidungen treffen und die Roadmap, die am Ende rauspurzelt, umsetzen.
Den eigenen Ego hinten anstellen, gerade wenn man genau so ist es. Vorgeschlagen hat, also ich kann da aus der SEO-Brille reden, das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Wenn ihr Sachen umsetzt, ihr habt darum gekämpft, vielleicht sogar gegen Widerstand und dann macht es natürlich nicht so viel Spaß, auch anzuerkennen oder einzugestehen, das bessere Wort, wenn etwas nicht gut funktioniert hat, macht aber Sinn, sonst verbrennt ihr noch einfach viel mehr Geld und manchmal ist es auch ein Zeichen von Stärke, Fehler zu erkennen und dann auch dafür gerade zu stehen oder halt auch zu sagen, hey Leute, das ist wie Idee, ich habe sie euch gepitcht, ihr wart, am Ende habe ich euch alle überzeugt, aber ihr habt recht gehabt. Das hilft, es ist der richtige Weg.
Und es hängt ja auch mit dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, es muss ja nicht mal zwingend ein Fehler sein, der geschehen ist, sondern man hat zu einem gewissen Zeitpunkt eine Optimierungshypothese aufgestellt, die dann gegebenenfalls durch externe Faktoren einfach überschrieben wurde. Und das ist halt das Thema.
Lieber Christoph, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, an der du uns teilhaben lassen hast. Und ja, ich wünsche dir weiter viel Erfolg. Und danke, dass du
da warst. Dankeschön. Dankeschön.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Christoph ein kleiner Hinweis auf unsere Webinarserie. Wir haben ganz, ganz viele neue Webinare online gestellt. Ihr wisst ja, wir machen ein bis eher sogar zwei Webinare pro Woche. Und da bin ich gefragt worden von dem einen oder anderen nach speziellen Themen und ich habe versucht, auf jede Anfrage einzugehen, habe versucht, Experten zu finden. Also schaut mal rein, einiges ist schon online, einiges kommt in den nächsten Tagen noch, aber unter www.omt.de/Webinare oder einfach OMT-Webinare googeln, dann seht ihr unsere ganzen neuen Formate. Die sind alle kostenfrei, aber wie ich immer so schön sage, kostenfrei, aber nicht umsonst. Dementsprechend meldet euch an, zeigt uns, dass euch die Webinare gefallen, dann suchen wir immer weiter und in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.